Die haben dann auch ganz cool die Olympia-Quali geschafft für die Olympischen Spiele 2008. Und da habe ich gesagt, yes, das gehe ich ja jetzt an. Also Ersatzturnerin wie 2007 bei der Heim-WM kommt nicht in die Tüte. Ist ein scheiß Gefühl. Mhm. Und daran habe ich natürlich auch irgendwie selbst natürlich irgendwie rausholen müssen aus diesem, sag ich jetzt mal, ja, auch ein bisschen schon Loch auch natürlich. Ja, und dann ging es halt in die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2008 und dann natürlich die Qualifikationen und dann war halt wieder der Punkt, du bist wieder nur Ersatz.
Herzlich willkommen im Pro Mind Athlete Podcast. Ich bin Patrick Thiele und bei Pro Mind Athlete helfen wir Sportlern dabei, mithilfe der besten mentalen Strategien maximal erfolgreich zu werden. Das heißt, egal ob du deine allerersten sportlichen Erfolge sammeln willst oder dich in der Weltspitze etablieren möchtest, wir supporten dich dabei. Mit unserem Konzept konnten unsere Athleten bereits Olympiasiege feiern, aber auch zahlreiche Erfolge im Leistungs- und Hobbysport in den unterschiedlichsten Disziplinen erzielen. Getreu dem Motto Making the Best Even Better bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im ProMind Athlete Podcast, heute mit Kim Bui. Schön, dass du dabei bist, Kim.
Danke ebenso. Ich freue mich auch, dass ich hier mit dabei sein kann.
Ja, ich freue mich mega auf unser Gespräch heute. Wir hatten gerade schon ein echt richtig cooles Vorgespräch, wo ich mir schon so ein, zwei Mal dachte, eigentlich hätte ich schon die ganze Zeit auf den Record-Button drücken müssen, weil da waren schon ein paar super wertvolle Dinge dabei, die du gesagt hast. Aber da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf zurück. Und bevor wir komplett einsteigen direkt in deine sportliche Karriere und deine mentalen Learnings daraus, würde ich kurz mit dir in so eine kleine Fragerunde zum Start gehen. Das heißt, es sind fünf Fragen, die ich all meinen Interviewgästen immer am Start hier stelle. Super easy. Und im besten Fall kannst du die Fragen ja ganz simpel mit einem Satz oder auch nur einem Wort beantworten. Bist du ready?
Alright, yes.
Okay, perfekt. Dann starten wir Frage Nummer 1 für die, die dich noch nicht kennen. Deine Sportart bzw. deine ehemalige Sportart.
Turnen. Ich war Turnerin.
Der schönste Moment deiner Karriere.
Es gibt nicht einen schönsten Moment. Es gibt mehrere schöne Momente. Aber um das jetzt vielleicht kurz zu machen, war das Ende meiner Karriere schon was ganz Besonderes und ein sehr emotionaler Moment.
Dasselbe gilt wahrscheinlich auch für die andere Seite. Trotzdem die Frage auch da, was war der schwierigste Moment deiner Karriere?
Interessant, weil ja, der schönste ist natürlich auch irgendwo der, vielleicht nicht der schwierigste, aber irgendwie Abschied zu nehmen. Aber ich glaube, der schwierigste ist tatsächlich in der Verletzungsphase gewesen. Einfach, ja. Mhm.
Eine Sache, für die du gerade besonders dankbar bist.
Ich bin einfach sehr dankbar, dass ich eine ganz tolle Familie und ganz tolle Freunde um mich herum habe, die immer für mich da sind, ein offenes Ohr haben und mich supporten in dem, was ich tue.
Okay. Und die letzte Frage, auf einer Skala von 1 bis 10, wie wichtig ist oder war der Kopf für deinen sportlichen Erfolg?
Sehr wichtig. Also ich würde mal sagen, eine 8 oder eine 9.
Mhm. Alright. Danke dir. Dann können wir hier direkt einen Haken hinter diese Fragen machen und du kannst ja natürlich jetzt super gern so viel Zeit nehmen, wie du magst für die Fragen. Und du hast gerade schon ja den schönsten Moment deiner Karriere angesprochen oder einer der schönsten mit dem Karriereende. Und ich glaube, viele Athleten, Athletinnen haben immer so ein Karriereende im Kopf, wo sie sich denken, so, das wäre eigentlich genau das perfekte Karriereende, wie ich mir das vorstellen würde. Und von außen betrachtet zumindest, du kannst gleich nochmal teilen, wie das aus deiner Perspektive war, aber von außen betrachtet würde man, glaube ich, relativ schnell sagen, dass eigentlich du genau dieses perfekte Karriereende hattest, mit der Heim-Europameisterschaft in München, mit zwei Bronzemedaillen da rauszugehen, eine große Verabschiedung zu haben vor den Heimfans. Wie schaust du jetzt mit ein bisschen Abstand, sind immerhin knapp 3 Monate vergangen inzwischen, wie schaust du jetzt so auf dieses Karriereende?
Ja, du hattest es schon erwähnt, dass ich einen wirklich von außen betrachtet, aber ich muss auch ehrlich zugeben, von innen, ja, das schönste Karriereende bekommen oder den schönsten Karriereende bekommen habe, was ich mir auch gar nicht hätte so vorstellen können. Ich habe gerade nochmal über deine Frage nachgedacht, was der schwierigste Moment war. Ich habe eben vorhin mit einer Verletzung oder gesprochen. Ich habe gerade in dieser Frage dann auch tatsächlich überlegt, ob nicht auch der schwierigste Moment meiner Karriere war, mich dafür zu entscheiden, dass ich aufhöre tatsächlich. Aber es ist nicht ein Moment gewesen, sondern eher ein Prozess. Also es ist nicht was ich von heute auf morgen entschieden habe, sondern etwas, was über eine sehr, sehr lange Zeit irgendwie gereift ist in mir. Und an dem Moment oder an dem Tag oder ja, wo ich dann für mich beschlossen habe, dass mein Karriereende in München sein wird, habe ich mir natürlich nicht vorstellen können, wie es endet oder auch, ja, ich hatte keine Vorstellung, wie das sein wird, sondern ich habe für mich beschlossen, ja, ich möchte da aufhören. Und das Wichtigste war für mich tatsächlich irgendwie auch in meiner Entscheidung, dass es einfach selbstbestimmt ist. Dass es nicht irgendwie von äußeren Faktoren bestimmt ist, wie sei es eine Verletzung oder sei es eine Nichtnominierung oder wie auch immer, aber sondern dass ich auch aus meiner eigenen Kraft heraus sagen kann, da höre ich auf und da wird das Ende sein. Mhm. Und das war eigentlich ein ganz tolles Gefühl. Und da ist natürlich nicht der Gedanke daran, ah ja, wie wird es jetzt? Also werde ich heulen, werde ich mich freuen, werde ich, keine Ahnung. Das kommt ja, das ist alles, was er dann in der Zukunft liegt. Und ich habe das dann so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Und die ersten Schritte waren natürlich so, man muss seiner Umgebung das ja irgendwie mitteilen oder auch nicht. Also das war auch so ein richtiger Struggle in mir drin, so, was mache ich jetzt? Teile ich das mit? Oder fahre ich zu der EM und turn die EM und sag danach irgendwie still und heimlich, oder was ist still und heimlich, aber per Instagram-Post, das war's. Oder nehme ich die Leute mit? Und für mich war das so, naja, performen musst du so oder so. Also heißt ja nicht, ich gehe da jetzt raus und verkacke oder will besonders gut turnen, aber du willst immer gut turnen, du willst immer gut performen. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, wie schön kann das eigentlich dann werden, wenn ich eigentlich alle mit auf diesem Weg mitnehme. Und da habe ich mich für mich entschieden, ja, ich werde das einfach offen kommunizieren. Und natürlich im ersten Moment natürlich die Leute in meinem Umkreis, Turnkameradinnen, Trainer und dann auch natürlich der erweiterte Kreis. Ja, und die Woche in München selbst, also nochmal kurz zurück, ich habe es ja dann bei der Nationalmannschaft, habe ich es einen Tag vorher, bevor es an die Presse, an die Öffentlichkeit gegangen ist, habe ich das natürlich auch im internen Kreis gemacht, habe allen meine Entscheidung mitgeteilt und es war schon wahnsinnig emotional. Wir saßen zusammen, ich habe ganz tolle Worte von meinen Trainern, aber auch von meinen Turnkameradinnen bekommen und da war das schon so, jetzt habe ich es gesagt, das ist schon der erste Schritt nochmal, der erste größere Schritt, das nochmal mitzuteilen. Dann am nächsten Tag natürlich die offizielle Pressemitteilung und an die Öffentlichkeit mit Interviews fürs Fernsehen und so weiter. Das war schon wahnsinnig emotional. Aber die Mädels, die waren so cool, die haben gesagt, hab Kimi, in München machen wir uns eine richtig coole Woche. Wir feiern das so richtig. Und ja, die Woche in München selbst war so emotional, das war so krass, weil alle so mitgefiebert haben, alle waren da und ja, das ist einfach ganz, ganz, ja, vielleicht auch ein bisschen schwer zu beschreiben, was mit einem da passiert, weil du weißt genau, es geht zum Ende hin, hast aber noch einen Wettkampf zu tun, willst performen und dann war am Donnerstag die Qualifikation bei uns und die Qualifikation, daraus resultieren quasi die Finalteilnahmen. Und es war dann klar, dass wir es ins Teamfinale am Samstag geschafft haben und sonntags in die Gerätefinals und ich habe es tatsächlich dann ins Bachenfinale geschafft, weil Bachen ja auch so mein Gerät ist. Und ich wusste, okay, die Reise ist nicht am Donnerstag zu Ende. Natürlich denkst du dann irgendwo so, okay, wenn du jetzt rausgehst heute am Donnerstag, Qualifikation, es könnte der letzte Wettkampf sein, aber ich dachte schon so, naja, also wenn es jetzt nicht allzu viel schief läuft, dann schaffen wir es auf jeden Fall ins Teamfinale. Aber dass ich dann am Sonntag auch nochmal turnen durfte, ist natürlich sensationell gewesen. Und dann wusste ich, die Reise geht weiter. Und dann war dieses Teamfinale am Samstag, wo die Halle komplett voll war und wo einfach alle Leute auch für uns mitgefiebert haben, geschrien haben. Und wir dann am Ende, getragen von dieser Euphorie in dieser Halle, Bronze geholt haben, was historisch für uns als Team war, weil es bisher noch kein Frauenteam im Turnen gelungen ist, eine EM-Medaille zu holen. war das so für mich schon eigentlich das schönste Geschenk in dieser Woche, weil wir das als Team zusammen erreicht haben. Weil das, ich bin schon immer jemand, der sehr viel, wie soll ich sagen, Fokus auch auf das Team gelegen hat, dass es funktioniert, dass wir da an einem Strang ziehen und so. Und dass wir in dieser Teamkonstellation am Ende Bronze geholt haben, das war für mich ein tolles Geschenk für mich und auch für das Team, dass wir das zusammen feiern konnten. Weil es auch natürlich irgendwo, wenn einer eine Einzelmedaille gewinnt, freut man sich natürlich mit. Aber dass man sich alle gemeinsam freut, dass man das zusammen erreicht hat, ist natürlich sensationell. Und es war schon wahnsinnig emotional, weil auch da dann der Hallensprecher verkündet hatte vor meiner Bodenübung, das wird jetzt die letzte Bodenübung ihrer Karriere sein. Und ich dann in dem Moment, ich musste ein bisschen warten. Ich musste warten auf das Weltbild. Also die haben mich da stehen lassen und und dann kam diese Ansprache und in dem Moment kam dann so, ja, stimmt. Mir wurde es dann bewusst, ja, es ist jetzt die letzte Bodenübung meiner Karriere. Und ja, nach dieser Bodenübung habe ich Standing Ovations auch bekommen vom Publikum. Einfach Gänsehaut. Gänsehaut pur, dass das alles für mich auch irgendwie war. Dass ich das in dem Moment so dachte, so krass, die Leute jubeln mir dazu und haben mir applaudiert. Und ja, das war schon wahnsinnig emotional. Und dann halt eben diese Bronzemedaille. Und dann am nächsten Tag das Wochenfinale. Ich war die erste Turnerin und ich wusste, ja, das wird die letzte Übung meiner Karriere sein. Und die ganze Halle war natürlich super gebannt und auch gespannt da drauf. Und in meinem Kopf war einfach nur so, bitte turne diese Barrenübung durch. Nicht runterfallen, weil wäre schon doof irgendwie, so am Ende der Karriere nochmal so, ja, halt einfach zu fallen. Aber ich sag, einfach mach dein Ding. Und ich war da so in einem krassen Tunnel. Ich bin da ran und habe das abgespult. Und so im Nachhinein, ich habe nichts gehört, nichts gespürt. Das war wie so ein Automatismus, der so abgelaufen ist. Und ich war erst wieder dort oder so richtig da, wo ich gelandet bin. Und da wusste ich, krass, das war's. Das war meine ganze Karriere. Das war diese letzte Übung. Und auch wenn ich jetzt so drüber spreche, merke ich, dass es so voll emotional wird für mich, weil es war einfach, ja, ein krasser Moment. Und wo dann die ganze Halle aufgestanden ist und auch minutenlang Standing Ovations mir gegeben hat und ich einfach wusste, ja, das ist diese Wertschätzung, Dankbarkeit für meine Leistung, die ich über all die Jahre gebracht habe, dass es einfach nur für mich in dem Moment war, das war schon sehr, sehr emotional. Und einfach, ja, was mir da zurückgegeben worden ist vom Publikum und auch vom ganzen Team, von allen, die dort waren, ist einfach unbeschreiblich und so krass und so toll für mich gewesen. Und wie gesagt, in der Zeit, wo ich diese Entscheidung für mich getroffen habe, hätte ich mir nie vorstellen können, dass es so ein Ende wird. Und am Ende ist es so ein schönes Ende, so krass und ja, besser hätte es nicht sein können.
Wie hat sich für dich angefühlt, dann aus diesem Ende auch nochmal dann wirklich so mit einer Einzelmedaille auch rauszugehen?
Es war ja keine Einzelmedaille, es war ja eine Teammedaille.
Okay, dann habe ich irgendwas falsch gelesen, weil ich dachte, dass du am Bahn sozusagen für dich dann auch nochmal eine Medaille gewonnen hast, aber dann habe ich da wohl in der Recherche irgendwas überlesen.
Nee, die Ellie Seitz, meine Teamkameradin, hat Gold geholt am Barren. Ich bin Fünfte geworden.
Ja, okay, dann war das eine Fehlinformation auf der Seite, die ich mir angeschaut habe. Aber okay, gut, trotzdem dann natürlich so auch generell, wie war es für dich einfach so mit dieser Medaille dann nochmal rauszugehen?
Unglaublich. Also, wie gesagt, es war das schönste Geschenk, was ich mir und wir uns im Team machen konnten, weil wir das einfach zusammen erreicht haben. Und ich glaube schon auch ein bisschen mit dieser Entscheidung, die ich getroffen hatte und auch den Mädels mitgeteilt habe, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, weil alle gesagt haben, ja, Kimi, wir machen nochmal eine richtig coole Woche für dich. Wir feiern das und ja, wir bereiten dir auch einen richtig, richtig coolen Abschluss, so von den Vibes auch her. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich durch meine Entscheidung, die ich dann mitgeteilt habe, die wahnsinnig emotional war bei allen und auch sehr überraschend, dass es nochmal von jedem vielleicht so ein paar Prozentchen an Leistung herausgekitzelt habe und wir das ja gemeinsam so performt haben dort. Das war schon was Besonderes. Ich habe ja sehr, sehr viele Mannschaftskonstellationen und sehr viele Teamwettkämpfe in meiner ganzen Karriere erlebt und mitgemacht. Aber das, was wir dort gemeinsam gemacht haben und auch erlebt haben und auch wie unser Cheftrainer uns darauf eingestimmt hat, auf diesen Wettkampf, muss ich sagen, echt der Hammer und sensationell und tatsächlich manchmal so ein bisschen, wo ich sage, schade, dass ich das jetzt nicht noch ein bisschen länger habe miterleben können.
Okay, ja, auf jeden Fall sehr gut nachvollziehbar. Jetzt haben wir viel schon über das Karriereende gesprochen. Ich würde gern ein bisschen erstmal nochmal zurückspringen quasi auch und einmal ganz an den Anfang gehen. Und zwar, ich habe gesehen, dass du schon mit 4 Jahren angefangen hast zu turnen. War das damals aus einer gewissen Eigenmotivation heraus oder weil deine Eltern gesagt haben, hey, Kim, mach das mal?
Also mit 4 Jahren hatte ich noch nicht so viel Eigenmotivation, glaube ich. Aber die Geschichte ist eigentlich auch ganz witzig. Ich habe einfach ein bisschen zu viel zu Hause rumgetollt. Und meine Eltern haben mir erzählt, habe da irgendwie versucht, so ein Rad zu schlagen oder Purzelbaum zu Hause zu machen. Und sie wussten auch überhaupt gar nicht, woher ich das irgendwie konnte oder mir abgeschaut habe. Vermutlich im Kindergarten natürlich. Aber dann haben sie gedacht, okay, dann muss man irgendwie die Kleine doch mal ein bisschen beschäftigen. Und dann haben sie das Angebot des Kinderturnens gesehen und haben mich dann ins klassische Kinderturnen geschickt. Und so habe ich tatsächlich mit dem Turnen angefangen. Also Eigenmotivation war da, glaube ich, jetzt eher wenig.
Aber es war dennoch für dich dann so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick?
Ja, es ist ganz schwierig. Ich kann mich so an die Zeit gar nicht zurückerinnern und auch nicht sagen, ja, ich wollte unbedingt ins Turnen, keine Ahnung. Aber es hat sich einfach entwickelt. Also insgesamt Turnen und der Werdegang hat sich entwickelt. Also ich habe nicht aktiv irgendwie, wo ich klein und jung war, entschieden, das will ich machen, sondern ich habe damit angefangen. Und das ist dann irgendwie, ja, also ich bin da irgendwie hineingewachsen oder hineingerutscht auch in diese Turnschiene.
Ja. Jetzt ist Turnen ja auch eine Sportart, wo du als Athletin einfach schon ja teilweise in einem echt noch jungen Alter auf einer großen Bühne stehst und da auch schon sehr viel Erfahrung sammeln darfst. Du warst, glaube ich, mit 16 das erste Mal bei einer Weltmeisterschaft. Wie hat sich das für dich angefühlt, so in so einem jungen Alter, wo vielleicht auch noch gerade ganz viele andere Dinge für dich präsent sind, wo du dich gerade irgendwie persönlich auch extrem entwickelst, dann plötzlich auf so einer großen Bühne stehen zu dürfen / zu müssen vielleicht auch?
Ja, ich versuche mich gerade zurückzuversetzen in die Zeit damals. Ich weiß, meine ersten Weltmeisterschaften waren 2005 in Melbourne und ich wusste, dass es das erste Jahr ist, wo man Seniorin ist. Also mit 16 wirst du bei uns Seniorin und darfst bei den aktiven starten. Also aktive klingt doch irgendwie besser als Seniorin, aber bei uns wird halt unterteilt in Junioren und Senioren. Und ja, das war, ich wusste, der Standort ist Melbourne und da habe ich gesagt, boah, Australien, will ich unbedingt hin, will ich schaffen. Und die EM, also wir haben tatsächlich jedes Jahr bei uns eine EM und eine WM. Und die EM hatte ich in diesem Jahr nicht geschafft. Aber dann habe ich gesagt, jetzt die WM will ich unbedingt schaffen. Und ja, also es war schon irgendwie krass für mich zu sagen, hey, ich bin da und performe für Deutschland. Und ich war schon aufgeregt, glaube ich. Also klar war man da aufgeregt, aber es war so das erste Mal so auf dieser Weltbühne, so wow, man sieht die großen Superstars, die man vielleicht vorher immer nur selbst irgendwo im Fernsehen gesehen hatte und plötzlich stand man da neben denen und war schon wahnsinnig cool. Aber das war für mich so, ja, das will ich, da möchte ich dranbleiben, das will ich und das war, ich glaube, schon eine coole Erfahrung.
Ja, was würdest du so rückblickend jetzt auch mit dem Vergleich sagen, war für dich aus mentaler Perspektive schwieriger, die Anfangszeit so auf dieser großen Bühne, dann im aktiven Bereich auch wirklich so Fuß zu fassen und diese Lockerheit zu haben? Oder auf der anderen Seite jetzt gerade am Karriereende nochmal vielleicht so wirklich bei dieser allerletzten Heim-EM dein absolutes Maximum abzuliefern und zu wissen, okay, danach geht nichts mehr so, danach kann ich nichts mehr ausbessern?
Also wenn du jetzt ganz konkret danach fragst, würde ich tatsächlich eher das Ende sagen. Weil, klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber wo ich natürlich noch jung war, war ich irgendwie jung und unerfahren. Und mit der Zeit entwickelt man ein gewisses Bewusstsein dafür, was mit einem passiert tatsächlich. Also, Und da ich so ein bisschen in so einem Kopfmensch bin und mir sehr, sehr viele Gedanken mache über alles, was passieren könnte und was ist, also würde ich sagen, war tatsächlich die größere Challenge tatsächlich eben dieses Ende, wie du auch sagst, danach geht nichts mehr. Also für mich ist natürlich auch so dieser Gedanke gewesen, ja krass, was wäre, wenn ich die letzte Übung meiner Karriere einfach verkackt hätte? wenn ich einfach runtergefallen wäre. Das wäre eine krass mentale Sache gewesen. Ja, ich glaube, ich bin total dankbar dafür, dass mein Karriereende so abgelaufen ist. Ich habe mich lange darauf vorbereitet und habe mir auch sehr viel bewusst gemacht, wie es natürlich auch irgendwie danach weitergehen kann oder geht, und einfach das mir bewusst gemacht. Und dazu, dass es so ein schönes Ende ist und so krass gut gelaufen ist, dass ich jetzt auch so danach nicht so in so ein Loch falle. Also viele fragen natürlich auch, hast du irgendwo ein Loch? Ich so, nein, ich verspüre gar kein Loch jetzt, weil eben diese zwei Komponenten, ich habe mich lange gut darauf vorbereitet, aber eben auch, dass es super gut gelaufen ist, haben das alles einfach schön gemacht. Und wenn der Punkt eben vielleicht gewesen wäre, ich hätte schlecht performt oder ich wäre runtergefallen bei meiner allerletzten Übung meiner Karriere. Puh, ich würde gar nicht ausmalen wollen, wie das mentale Loch dann ausgesehen hätte.
Ja, okay, absolut nachvollziehbar. Es ist halt dann natürlich auch so der letzte Eindruck, der bleibt, der jetzt natürlich super positiv einfach ist und einfach so dieser, in Anführungsstrichen, perfekte Moment ist, den du für dich mitnehmen kannst und der auch irgendwie allen anderen in Erinnerung bleibt. Was würdest du sagen, war so für dich nach diesem Schritt dann auch in den aktiven Bereich, nach der ersten Weltmeisterschaft, was war der erste Punkt, wo du wirklich für dich vielleicht auch mal gemerkt hast, dass diese Unbekümmertheit, diese Unbeschwertheit, die du vielleicht am Anfang hattest, ein Stück weit, ich sag mal, verloren geht und du wirklich dich auch mehr damit beschäftigen darfst, in welchem mentalen State du für die Wettkämpfe bist?
Ich erinnere mich gerade so ein bisschen zurück an die Zeit damals, wo es dann um die Olympischen Spiele 2008 in Peking ging. Und zwar, das war dann, sage ich jetzt mal so, das nächstgrößere Ziel natürlich nach so einer Weltmeisterschaft. Und wir hatten dann 2007 die Weltmeisterschaft in Stuttgart, das heißt in meiner Heimatstadt. Und gibt natürlich auch in dem Fall erstmal nichts Größeres zu sagen, hey, bei der Heim-WM in meiner eigenen Stadt, da will ich natürlich irgendwie mit dabei sein, da will ich am Start sein. Und ja, damals bin ich nur als Ersatzturnerin nominiert worden. Und das war natürlich schon irgendwo ein großer Dämpfer für mich, weil klar, ich wollte performen, ich wollte turnen, ich wollte dort in der Halle stehen. Und das war so schon, in der Zeit war das einfach hart für mich, weil wenn du dir ja da was vornimmst und dann eigentlich nur am Rande stehst und deinen Teamkameradinnen zujubelst und sie unterstützt von der Seitenbande aus, ist das irgendwie, ja, war es irgendwie hart für mich. Aber ich habe dann gesagt, okay, die haben dann auch ganz cool die Olympia-Quali geschafft für die Olympischen Spiele 2008. Und dann habe ich gesagt, yes, das gehe ich ja jetzt an. Also Ersatzturnerin wie 2007 bei der Heim-WM kommt nicht in die Tüte, ist ein scheiß Gefühl. Und daran habe ich natürlich auch mich auch irgendwie selbst natürlich irgendwie rausholen müssen aus diesem, sage ich jetzt mal, ja, auch ein bisschen schon Loch auch natürlich. Ja, und dann ging es halt in die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2008 und dann natürlich die Qualifikationen, und dann war halt wieder der Punkt, du bist wieder nur Ersatz. Und das war einfach hart. Also das war hart und war auch so der Moment tatsächlich, wo ich gesagt habe, boah, oder mich selbst gefragt habe, will ich das überhaupt noch? Oder ja, wie geht's da jetzt weiter? Und ja, mental war das schon auch wieder eine Situation wie ein Jahr zuvor, bloß noch ein Ticken schlimmer einfach, weil es halt die Olympischen Spiele sind. Das ist halt nochmal ein viel größeres Event. Aber mir war irgendwann danach klar, dass ich gesagt habe, hey, ich will dahin, ich will zu den Olympischen Spielen, also muss ich da an mir arbeiten, noch besser, härter trainieren und mich drauf einstellen, um das zu schaffen.
Was hat dir in der Zeit so am meisten geholfen, dann auch wirklich wieder so diesen Switch zu machen und nicht daran festzuhalten, dass du jetzt bei zwei Großevents nur Ersatzturnerin warst, sondern dann wieder so diesen Blick nach vorn zu werfen und wirklich weiter auch so für diese Ziele, die du dann noch hattest, zu kämpfen?
Von dem Switch kann ich gar nicht so richtig reden. Also es war einfach immer diese Motivation da. Mir war immer klar, ich habe ein Ziel und da will ich hin. Und in der Zeit ist aber auch vieles passiert. Also ich habe dann 2010 habe ich noch einen Kreuzbandriss erlitten, mein erster Kreuzbandriss. Und das war schon eine dicke Delle. Also das Loch, in das ich da gefallen bin, war so, scheiße, du hast es jetzt verkackt und wie geht's weiter? Aber da war immer dieses Ziel der Olympischen Spiele. Ich habe 2012 London, da will ich hin. Ich habe 2008 das als Ersatzturnerin erlebt. Ich war vor Ort, das war total cool. Da habe ich gesagt, nee, ich will da als aktive Teilnehmerin mit dabei sein. Und das war meine Motivation, um auch aus dieser Reha zu kommen. Ich habe da ganz hart an mir gearbeitet. Ich habe da geackert und getan und gemacht und trainiert. Und dann habe ich ja tatsächlich 2011 bei der EM die Bronzemedaille geholt. Und das war meine erste internationale Medaille und das war so, ja, eine Bestätigung da dafür, dass es sich gelohnt hat, da zu ackern einfach. Einfach hart zu trainieren, da zurückzukommen. Und das war dann eben auch so, das sage ich auch mal so, was heißt der Switch, aber das war so, ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Das hat mir gezeigt, ich bin auf dem richtigen Weg zu den Olympischen Spielen 2012. Und ich würde es jetzt nicht unbedingt eben als Switch bezeichnen, aber das war tatsächlich einer dieser, sage ich jetzt mal, dieser Kernmomente oder dieser Momente, wo es drauf angekommen ist und ich da auch gut performt habe und auch einer eben dieser Höhepunkte in meinem Leben, der nach so einem Tiefpunkt kam.
Das hast du gerade schon angesprochen. Du hast ja letztendlich dann 3 Olympische Spiele als aktive Athletin erlebt, einmal passiv. Was würdest du sagen, wie hast du dich persönlich über diese, nehmen wir mal, 4 Olympiaden sozusagen verändert?
Die Frage ist immer so, in Bezug auf was?
Ja, in Bezug auf, wie du vielleicht auch an diese Olympischen Spiele herangegangen bist, an deine Perspektive, vielleicht auch so ein bisschen auf deine Rolle innerhalb der Nationalmannschaft, die sich ja sicherlich auch im Laufe der Zeit so ein bisschen verändert hat.
Ja, also ich bin tatsächlich seit 2009 dann Athletensprecherin gewesen bis Anfang diesen Jahres. Das heißt also über eine ganze lange Zeit. Also ich war tatsächlich über all die Jahre immer, sag ich jetzt mal, vorne mit dabei als Athletensprecherin. Und ja, natürlich war ich so 2012, sag ich jetzt mal, noch einfach eine im Team so ein bisschen. Und ich glaube, meine Rolle hat sich so ein bisschen dahin gewandelt, dass man mich immer so ein bisschen als was heißt Leaderin, aber Leaderin, die als diejenige, die das Team so auch ein bisschen zusammenhält. Und diese Rolle bin ich so, glaube ich, ein bisschen gewachsen. Und ja, also an Nervosität und sowas, da hat sich nichts geändert. Auch bis zu den letzten Olympischen Spielen nicht. Weil man ist irgendwie immer aufgeregt und man meint ja immer so, ja, mit den Jahren kommt die Routine. Natürlich weiß man, wie es abläuft, aber trotzdem ist man nervös, trotzdem ist man aufgeregt und trotzdem ist es ein großes Event. Und worauf man sich auch immer wieder von Neuem qualifizieren muss. Und also von Gelassenheit kann man da nicht sprechen. Also kann ich nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie gelassener war jetzt als bei meinen ersten Olympischen Spielen, ganz und gar nicht. Aber ja, die Einstellung darauf einfach so ein bisschen, dass man das macht und so ein bisschen, sag ich jetzt mal, ein bisschen flapsig gesagt, dass man ein bisschen mehr Sinn dahinter sieht. Also am Anfang macht man das halt, weil, ja, das ist das Ziel, man macht, das ist ein Olympische Spiele, aber so mit Rio und auch mit Tokio war das mehr so für mich, ja, das ist toll, das ist cool, mit mehr Bewusstsein da dafür, für das, was man macht. Und das ist so, glaube ich, so die große Veränderung, die ich über all die Jahre irgendwie erfahren habe.
Okay, cool. Lass uns mal gerne noch so ein bisschen konkreter auf ja deine mentale Vorbereitung auch eingehen oder auch so deinen mentalen Trainingsprozess, wenn es da einen gab. Generell, was würdest du sagen, welche Rolle hat so mentales Training oder auch mentales Coaching im Laufe deiner Karriere gespielt?
Die Bedeutung dessen hat auf jeden Fall zugenommen. Also ich muss sagen, am Anfang meiner Karriere, auch mit den internationalen Wettkämpfen, war eher dieses die mentale Techniken oder Mentalcoaching und auch tatsächlich auch eine psychologische Betreuung eher, sage ich jetzt mal, etwas sehr rudimentär. Und im Laufe der Jahre haben natürlich auch die Trainer irgendwann festgestellt, das ist wichtig, das ist unterstützend. Und auch ich habe das für mich selbst erkannt, dass es für mich definitiv ein Benefit ist. Und auch jetzt zum Ende meiner Karriere hin habe ich mir sehr viel Hilfe dafür in Anspruch genommen, einfach an mir zu arbeiten, aber auch halt eben an der Performance, also zu arbeiten. Ich habe dann auch einfach gemerkt, dass ich damit dadurch natürlich irgendwo auch meine Performance steigern konnte. Und ja, tatsächlich am Anfang habe ich das irgendwie immer unbewusst gemacht, dass man sich halt irgendwie die Übung durch den Kopf gehen lässt und so. Aber erst mit den Jahren, wo dann auch eben einfach professionelle Betreuung da dazu kam in der Nationalmannschaft, habe ich eben auch gelernt, tatsächlich für mich das bewusst einzusetzen und mir bewusst zu visualisieren, was ich da mache oder mich auch bewusst in bestimmte Situationen hineinversetze, um damit besser umgehen zu können, wenn man vielleicht zum Beispiel aufgeregt ist. Oder eben ja vor so einem großen Wettkampf, dass man sich das einfach nochmal visualisiert durch den Kopf gehen lässt. Und da habe ich einfach auch eben mit Sportpsychologen oder auch mit Mentalcoaches da dran arbeiten dürfen. Und das ist für mich definitiv super wertvoll gewesen.
Gab es so ein paar Übungen, du hast jetzt schon Visualisierung angesprochen, die dir am meisten geholfen haben?
Am meisten ist jetzt auch irgendwie so ein bisschen relativ, aber was ich sehr gerne gemacht habe, was mir persönlich gut geholfen hat, wir sind ja immer in der Turnhalle und jede Halle sieht anders aus und wir haben bei uns im Turnen ist es so, dass wir vor dem eigentlichen Wettkampf noch so ein genanntes Podiumstraining haben. Das ist so wie eine Generalprobe für den Wettkampf, also der Ablauf an dem Tag ist so ziemlich gleich wie der Wettkampftag selbst und man kommt genau an dem Tag einmal an die Wettkampfgeräte, in die Wettkampfhalle mit der Beleuchtung und eben mit dem ganzen Ablauf und da kann man sich schon mal so ein bisschen drauf einstimmen und auch einstellen auf die Situation, wie sie dann im Wettkampf sein wird und dann bekommt man schon mal die ganze Umgebung mit und was mir dann auch immer geholfen hat zum Wettkampf hin, dass ich mir dann meine Übung an dem jeweiligen Gerät einfach nochmal im Kopf vorstelle, in genau diesem Setting. Ich war ja schon in dieser Halle und genau so stelle ich mir dann diese Übung vor, visualisiere sie mir. Einmal von der Innenperspektive tatsächlich, wie ich es empfinde, aber auch einmal von der Außenperspektive, wie ich mich sehe in dieser Halle. Und so habe ich mich immer vorbereitet, zumindest mal mental, so kurz vor dem Wettkampf. Bin ich das einfach nochmal durchgegangen.
Super spannend auch, dass du für dich beide Varianten genutzt hast, so wirklich so einmal diese Innenperspektive und einmal die Außenperspektive, weil man ja primär vielleicht denken würde immer, okay, eigentlich zählt ja nur die Innenperspektive, es geht ja darum, okay, wie fühlst du dich, wie bist du da dran, aber auf der anderen Seite auch nochmal von außen das zu sehen, ist ja auch ein Faktor so, okay, habe ich wirklich in jeder einzelnen Bewegung genau die Körperspannung, die Körperhaltung etc., die für mich wirklich wichtig ist und die du ja so oft trainiert hast. Also ich glaube, das ist ja dann auch ein ganz wichtiger Faktor dabei gewesen, oder?
Ich darf aber natürlich ergänzen, dass die Innenperspektive immer einfacher war. Also auch vermutlich glaube ich auch, dass es die wichtigere ist, weil es erstmal um dein Empfinden und dein Körpergefühl geht. Aber ich habe es immer manchmal geschafft, manchmal auch einfach zu switchen, einfach mich da von außen anzusehen. Aber tatsächlich fällt mir das einfach einfacher, das durchzugehen, weil klar, das ist das, was du siehst, spürst in dem Moment, wenn du das Element machst. Und das fällt einem natürlich leichter.
Du hast vorhin gesagt in unserem Vorgespräch, als wir so ein bisschen schon über Coaching gesprochen haben, dass es auch in deinem Coaching-Prozess und in Momenten, wo du gecoacht wurdest, viele, ja teilweise auch ein bisschen schmerzhafte Momente war oder gab dabei. Was waren so ein paar, in Anführungsstrichen, schmerzhafte Erkenntnisse, die du vielleicht durch diesen mentalen Trainings- und Coaching-Prozess auch hattest, die dir so vielleicht gar nicht bewusst geworden wären?
Eine sehr interessante Frage tatsächlich und ich versuche gerade mir zu überlegen, ob es da irgendwo nochmal ein bestimmtes Beispiel gibt. Mir fällt gerade keins so richtig ein, aber ja, die Erkenntnis war da einfach, dass ich an mir arbeiten darf, kann und muss, um auch in meiner Performance zu verbessern und das alles irgendwo in mir drinne ist und ich das einfach auch irgendwo suchen darf und auch dann machen darf und anwenden darf. Und ja, also ich glaube, dass meine intrinsische Motivation da definitiv schon immer groß war und immer groß ist. Ich aber dann auch noch so ein bisschen für mich halt erfahren habe, wie ich es genauer vielleicht angehen kann. Bestimmte Sachen, bestimmte Elemente, auch bestimmte, sage ich jetzt mal, vielleicht auch, ja, vielleicht auch das Verhältnis zum Beispiel zu meinen Trainern, wenn da irgendwas nicht gestimmt hat, dass ich da tatsächlich einfach mal auch ein bisschen aus mir herausgehen darf und kann und auch das ansprechen kann, weil das ist ja immer irgendwo ein bisschen unangenehm, wenn man solche Dinge anspricht, die einen selbst betreffen, wie man es optimieren kann. Und das waren schon so Prozesse, die nicht leicht waren für mich.
Okay, das heißt insofern schmerzvoll vielleicht aus der Perspektive heraus, dass du erkannt hast, es gibt immer wieder die eine oder andere Sache, die läuft vielleicht gerade noch nicht zu 100%, so wie du es vorstellst, aber es sind ganz selten die anderen daran schuld, sondern eigentlich hast du durch den Prozess immer mehr erkannt, wie viel Verantwortung und wie viel du dazu auch beitragen kannst, dass sich was verändert und dass du die Person bist, die das auch erstmal primär ja verändern darf oder was dafür tun darf,
absolut,
dass sich was
das
verändert.
Absolut, das hast du damit jetzt voll auf den Punkt gebracht, ja.
Was würdest du sagen, ist ein bisschen eine hypothetische Frage, weil natürlich kannst du dich jetzt schwer da rein versetzen. Aber dennoch, wenn du jetzt mal dir vorstellen würdest, du hättest so diesen ganzen Coaching-Prozess für dich nicht gehabt in den letzten Jahren. Wie wäre dann das Ende deiner Karriere abgelaufen, so die letzten Jahre, Monate, wenn du all das nicht gehabt hättest?
Ich glaube, da gäbe es zwei Szenarien. Das eine Szenario wäre, ich würde immer noch turnen. Und das zweite Szenario, ich hätte aufgehört zu turnen, irgendwo zwischendrin, weil ich einfach wahnsinnig frustriert gewesen wäre.
Okay, also weil du einfach so die Freude verloren hättest dann auch?
Ja, ich glaube, weil ich dann irgendwann keinen Sinn wahrscheinlich mehr darin gesehen habe. Oder halt eben immer noch Sinn auf Sinnsuche wäre. Ich glaube, deshalb sage ich, deshalb sind es diese zwei Szenarien.
Ja, okay, sehr cool. Jetzt hast du gerade schon so Sinnsuche angesprochen. Ich glaube, das ist eine gute Überleitung, um so ein bisschen auch noch einen Blick nach vorn zu werfen. So, du hast im Vorgespräch auch gesagt, du warst jetzt die letzten Wochen reisen, warst komplett für dich allein, das erste Mal auch backpacken. Nimm uns vielleicht mal so ein bisschen mit, was war für dich der Auslöser, auch zu sagen, okay, nach der Karriere jetzt gehe ich mal komplett raus aus allem, was ich bisher gemacht habe. Ich gehe weg von allem, was ich bisher gemacht habe und ich gehe einfach mal ein paar Wochen lang allein raus in die Welt.
Ich überlege gerade, wo ich am besten ansetze. Das sind so ein paar Punkte. Naja, nachdem ich mit der Karriere aufgehört habe, nachdem ich beschlossen habe, ja, in München ist das Ende, war mir irgendwie klar, ich muss Abstand gewinnen. Ich muss irgendwie Abstand von all dem gewinnen, was mich so beschäftigt hat, wo ich hier drinne bin, auch vielleicht, sage ich jetzt mal, so ein bisschen auch ausbrechen aus diesem Hamsterrad, in dem ich mich so ein bisschen befunden habe. Und ja, die Sache war, dass ich, glaube ich, so vor 10 Jahren habe ich in einem Internetblog was über Lombok und Gili-Inseln gelesen. Ich habe da ging es irgendwie um Bali. Und da habe ich das gelesen und dann hieß es, ja, das ist die Nachbarinsel davon und das ist die kleine Schwesterinsel und weniger touristisch und Gili-Inseln total im Traumhaften, habe ich damals gesagt, ja, da will ich hin. Und irgendwie war dieses Gefühl jetzt nach dem Ende in München, dachte ich mir so, das könnte ich jetzt machen. Das könnte ich einfach jetzt mal machen, was ich schon vor 10 Jahren mir irgendwie gelesen habe und das irgendwie in meinem Kopf verankert war. Ich sag, ich mache das jetzt einfach und habe tatsächlich erst eine Woche, bevor ich meine Reise angetreten bin, habe ich mir überhaupt meine Flugtickets gebucht. Also es war mehr oder weniger schon irgendwie spontan, weil ich hatte ehrlich gesagt davor auch gar keinen Kopf dafür, weil es war alles so ausgerichtet auf dieses Ende, Karriereende. Damit habe ich mich mental sehr beschäftigt und da war gar kein Platz, mir irgendwie Gedanken zu machen, was für eine Reise mache ich. Und ja, mir war dann irgendwann klar, dass ich gesagt habe, ich will da raus, ich möchte diese Reise machen. Und dann hat sich das einfach auch irgendwie so ergeben. Also ich habe dann gesagt, okay, ich habe Zeit. Und ja, ich habe halt gelesen, dass man das am besten irgendwie Backpack machen kann. Und alleine dachte ich so, ja, ist super, mache ich. Das ist auch für mich so, ja, ein Wagnis erstmal. Habe ich noch nie vorher so gemacht. Mhm. Und ich habe mich einfach damit auch krass aus meiner Komfortzone katapultiert. Also vorher in diesem System sich zu befinden, in dieser Box auch und da einfach rauszusteppen und diese Komfortzone tatsächlich zu verlassen, das, was du Tag ein, Tag aus gemacht hast, wo du dich gut auskennst, wo du dich irgendwie auch wohlfühlst, einfach da mal rauszugehen. Und ja, ich habe meine Flugtickets gebucht und bin diese Reise angetreten und habe wenig geplant, wenig bis gar nichts eigentlich, aber es hat sich alles einfach gefügt. Es hat sich gefügt, diese Reise. Es ist so eine tolle Erfahrung. Ich habe so viele Erlebnisse, so viele Abenteuer erlebt. Ich habe auch ganz viele tolle Begegnungen mit Menschen dort gemacht. Und ja, und das ist so, wo ich mir dachte, diese Turnwelt ist so eine riesige Welt für mich, wo ich mich drinnen befunden habe. Und nachdem ich da rausgegangen bin, habe ich feststellen dürfen, oh, die Welt da draußen ist noch viel, viel größer. Da gibt es noch so viel zu entdecken und so viel Tolles zu erleben. Das war so für mich so, wow, total cool. Und ja, das war tatsächlich auch, was ich wahrscheinlich auch mental gebraucht habe, um auch einfach erstmal Abstand zu gewinnen. Einfach mal raus und das einfach mal so ein bisschen hinter sich zu lassen. Aber auch all das, was passiert ist, was ich erlebt habe, also im Turnen einfach auch mal sacken zu lassen, vor allem auch dieses Ende sacken zu lassen, aber auch einfach so ein bisschen zu reflektieren, was war gut, was war schlecht, was nehme ich mit und was lasse ich vielleicht einfach sein. Und das ist so wirklich für mich jetzt so eine krasse Möglichkeit gewesen, mich selbst auch neu zu entdecken. Also Wahnsinn, was ich da über mich selbst lernen durfte auf dieser Reise. Ich habe Facetten an mir kennengelernt, davon wusste ich nicht mal, dass sie existieren. Und von dem her war es irgendwie das Beste, was ich da für mich machen konnte.
Was war so Bezug auf deine persönliche Entwicklung, mentale Entwicklung, das größte Learning, was du nochmal mitgenommen hast, auch aus der Reise jetzt vielleicht für dich?
Dass ich auf mich vertrauen kann und dass ich tatsächlich auch irgendwo ein inneres Wachstum für mich irgendwie sehen konnte. Für mich war oft immer so ein bisschen auch in dieser Turnwelt so, ja, du bist Turnerin Kim Bui und so. Und wo ist auch vielleicht der Mensch Kim Bui? Und ich glaube, auf dieser Reise habe ich so irgendwo inneres Wachstum von mir sehen und entdecken können für den Part der Mensch Kim Bui. Einfach, weil ich halt raus aus dieser Turnwelt gegangen bin und eben mich neu entdecken durfte.
Wie geht's jetzt weiter für dich, Kim?
Auch eine sehr spannende Frage. Ich befinde mich eigentlich so immer noch so ein bisschen in so einer Findungsorientierungsphase. Ich habe das Kapitel Turnen abgeschlossen, was ich eigentlich mein ganzes Leben lang gemacht habe. Und jetzt kommt so das nächste Kapitel und da bin ich noch so ein bisschen am mich finden. Ich habe eine Coaching-Ausbildung angefangen und kann mir einfach sehr, sehr gut vorstellen, Menschen jetzt auch zu inspirieren, aber sie auch zu unterstützen, ihren Weg zu finden, weil ich einfach für mich festgestellt habe, dass Coaching einfach wahnsinnig hilfreich sein kann und unterstützend ist in der Selbstfindung, aber auch einfach um ein gewisses Bewusstsein zu generieren bei den jeweiligen Menschen, weil ich einfach selbst erlebt habe, was es mit mir gemacht hat. Und das möchte ich gerne tatsächlich einfach auch irgendwo unter die Menschen bringen. Ich möchte das gerne machen. Was auch noch ein ganz spannendes Projekt ist bei mir, ist, dass ich nächstes Jahr im März eine Biografie rausbringen werde. Und da arbeite ich jetzt gerade mit Hochdruck daran, an dem Buch, an dem Manuskript. Und das wird auf jeden Fall eine ganz spannende Sache und vielleicht eben auch mit dem Coaching und dem Buch ergeben sich bestimmt viele interessante Themen, die man auch mal unter die Leute bringen kann.
Ja, spannender Prozess. Ich kann es gut nachvollziehen, weil ich bin tatsächlich auch gerade im Prozess, mein erstes Buch zu schreiben. Von daher weiß ich, wie viel da gerade auch dazugehört, so das zu finden. Sehr cool. Und ich habe noch eine letzte Frage für dich, Kim. Und zwar die Frage, die ich auch immer all meinen Interviewgästen hier stelle. Denn am Ende im Sport, vor allem natürlich im Leistungssport, geht es viel natürlich um Erfolg. vieles wird an Erfolg gemessen und das ist so ein bisschen der Gradmesser für ja die Tatsache, hattest du eine gute Karriere oder hattest du eine, in Anführungsstrichen, vielleicht nur mittelmäßige Karriere. Dennoch bedeutet ja am Ende Erfolg für jeden andere, für jeden Einzelnen was anderes. Was bedeutet Erfolg für dich, Kim?
Du hattest es gerade schon erwähnt, dass es für jeden unterschiedlich ist und dass es auch im Sport natürlich irgendwie vor allem sehr stark an Medaillen abhängt oder an Medaillen gemessen wird. Und ich glaube einfach auch, dass Erfolg sein kann, seine persönliche Entwicklung zu erkennen und weiterzugehen im Leben. Also das finde ich auch schon einen wahnsinnig großen persönlichen Erfolg, ja, für sich zu erkennen, für sich seinen Weg zu gehen, für sich sein, ich glaube, solange man mit sich zufrieden ist und auch Spaß hat an dem, was man tut, ist es schon, glaube ich, ein ganz großer Erfolg im Leben. Und das finde ich aber auch etwas, was tatsächlich einfach sehr wichtig ist im Leben.
Jetzt ist mir tatsächlich doch noch eine Frage eingefallen, einfach weil wir so oft über das Thema gesprochen haben. Du hast gesagt, dass du einerseits gerade dein eigenes Buch schreibst. Auf der anderen Seite hast du vorhin gesagt, du hast auch gerade deinen Schrank voll mit ganz, ganz vielen Büchern, die du selbst liest, um dich auch so weiter zu bilden. Vielleicht für die Zuhörer, die jetzt hier gerade bis zum Ende wirklich dabei geblieben sind. Was ist so bisher von all den Büchern, die du gelesen hast, in diesem, nennen wir es mal, Persönlichkeitsentwicklungsbereich, das Buch, das dich am meisten begeistert hat?
Puh, ich kann das tatsächlich, glaube ich, nicht an einem Buch irgendwie festmachen. Ich fand natürlich die Bücher von vom Autor vom Kaffee am Rande der Welt natürlich wahnsinnig inspirierend. Aber ich würde, glaube ich, so ein übergeordnetes Thema nennen, also in diesen ganzen Büchern, wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht, was mich am meisten, glaube ich, für mich irgendwo, was ich mitnehmen konnte, ist dieses Why im Leben. Also wofür mache ich etwas? Mhm. Ich finde, dass wenn man ein Ziel hat, worauf man irgendwie hinarbeitet, also ein spezifisches Ziel, es kann ja sein, dass es sich auf dem Wege noch andere Dinge ergeben, die vielleicht dazu passen, die man vielleicht mitnehmen könnte. Und vielleicht verliert man genau diese, sag ich jetzt mal, seitlichen Abzweigungen manchmal, oder vielleicht biegt man da nicht ab, weil man immer nur dieses eine Ziel irgendwie hat im Kopf. Aber es gibt aber einfach viele Möglichkeiten links und rechts. Und ich glaube, wenn man dieses Why, dieses Übergeordnete, oder halt im Buch, glaube ich, heißt es Zweck der Existenz, wenn man sowas übergeordnet, so eine Vision, ja, nicht mal Vision, aber eben dieses, wofür macht man was im Leben, wenn man, glaube ich, sich darauf fokussiert, dann nimmt man, glaube ich, auch mehr mit auf dem Weg dorthin oder auf dem Wege, wenn man was macht, weil einem bewusst ist, wofür man es macht. Und das, glaube ich, so, das ist das, wofür ich, was ich für mich am meisten mitnehmen konnte aus diesen Büchern.
Mega gut. Danke dir fürs Teilen auf jeden Fall. Last but not least, für diejenigen, die gerne auch deinen weiteren Weg verfolgen wollen, was ist der beste Kanal, um da up to date zu bleiben bei dir? Okay, alright, dann packe ich das auf jeden Fall mit in die Shownotes und dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du dabei warst. Danke dir fürs Teilen dieser super vielen offenen Themen. Danke, dass du ja einfach auch nochmal dir die Zeit genommen hast, so tief in deine Karriere einzusteigen und da wirklich einfach all das zu teilen, was dir wirklich geholfen hat. Ich glaube, da war echt viel dabei. Und von daher, danke dass du dabei warst. Mach's gut.